Heute zu Gast Michael Hurnaus, Gründer der Hunde-Tracking-App Tractive.
Ich sage mal, es gibt immer wieder Interesse von Venture Capital, von Private Equity genauso, aber auch von potenziellen Strategen. Wir haben immer wieder mal Unterhaltungen zu diesem Thema, aber zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem wo unser Wachstum immer noch so stark ist, also wir wachsen immer, wir werden heuer wieder ungefähr im Vergleich zum letzten Jahr 60-70% wachsen, also Subscriberzahl auf der einen Seite und Umsatz auf der anderen Seite. Und ein großer Teil unseres Umsatzes ist ja Recurring Revenue. Das heißt, wir haben da keinen Immediate Need, da etwas zu machen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Was wäre der OMR Podcast mittlerweile ohne den Hinweis auf unsere Kollegen von Vodafone? Und so auch in dieser Woche nochmal ganz kurz der Vodafone-Tarif Business Prime oder Red Business Prime mit den 15 GB Daten inklusive und mehreren SIM-Karten. All das hatte ich letzte Woche schon erzählt. Nur nochmal, um es euch in Erinnerung zu rufen. Ansonsten gibt es alle Infos unter vodafone.de/prime. Und vielleicht noch was Neues. Jetzt gibt es mittlerweile das Thema 5G. Und ich habe gesagt, Mensch, ich brauche mal so ein paar Anwendungsbeispiele für 5G. Und das erste, was kam, ist ein Beispiel aus dem Fußball. In Wolfsburg gibt es im Fußballstadion schon 5G. Und da gibt es dann so eine App, in der man in Echtzeit schauen kann, wie viel oder wie schnell die einzelnen Spieler laufen, wie viel sie schon gelaufen sind und so weiter. Also das ist sicherlich eher ein Case für Fußballfreunde. Aber es zeigt, was 5G so alles möglich macht. Man kann jetzt in Echtzeit gucken, wie schnell jemand im Fußballstadion gerannt ist, während man auf der Tribüne sitzt, über eine App. All das macht Vodafone möglich. Vor kurzem hat mir der Flo Gschwandner, also der Gründer von Rantastic, der selber hier vor einem knappen Dreivierteljahr im Podcast zu Gast war, hat mir ein Intro gemacht zu seinem Kumpel Michael und mir erzählt von Tractive, also von dieser Hunde-Tracking-App. Und ich war am Anfang kurz ein bisschen skeptisch und dachte mir, okay, jetzt kommt da so ein Gründer von einer Hunde-Tracking-App, warum sollte der jetzt bei uns im Podcast sein? Und dann habe ich verstanden, hat der Michael eine krasse Vorgeschichte, war bei Amazon, hat da sogar mit Jeff Bezos selber irgendwie Meetings gehabt und hat davon doch gleich im Podcast ein bisschen erzählt. Aber vor allen Dingen ist dieses Modell der Hunde-Tracking-App, was man leicht so ein bisschen unterschätzt und als irgendwie niedlich abtut, ist halt möglicherweise extrem mächtig, denn der, wie sagt der Profi, der TAM, also der Total Addressable Market heißt es, glaube ich, also der Gesamtmarkt, den man dafür gewinnen kann, der ist recht groß. Das Modell ist super smart, man hat so eine Mischung aus, man kauft Hardware und bleibt dann aber in einem Abo-Modell drin als Kunde. Also das funktioniert extrem gut. Die Typen wissen genau, was sie tun. Ich fand das dann wirklich einen extrem spannenden Podcast, so die Lebensgeschichte sozusagen von Michael mal zu hören. Möglicherweise wirklich eines der aktuell erfolgreichsten Startups aus Österreich, wahrscheinlich sogar mit mittelfristig eines der größeren Startups in Europa, auch mit einem Thema, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht so sieht, aber haben die echt gut gemacht, die Kollegen, muss man sagen. Und es war durchaus unterhaltsam mit dem Michael, auch der Grund seines Hamburg-Besuches, warum er Zeit hatte, hier im Podcast dabei zu sein überhaupt, war schon wieder ganz lustig. Am besten, ihr hört direkt rein. Auf geht's. Was? Zu Gast heute Michael Hurnaus und er ist, glaube ich, eine Premiere für uns in Hamburg, weil hier der Heimtierkongress stattfindet, muss man vorab verraten. Aber eigentlich macht er trotzdem was Digitales, relativ Erfolgreiches. Aber wie gesagt, auch was mit Heimtieren. Moin Michael.
Hallo, servus Philipp, freut mich, dass ich da sein darf.
Das ist korrekt, ne? Du bist hier wegen des Heimtierkongresses, ne?
Das ist ganz richtig. Morgen ist der große deutsche Heimtierkongress oder eigentlich europäische Heimtierkongress, die deutschsprachige Variante in Hamburg. Und da haben wir das super kombinieren können.
Und da bist du Referent oder Besucher oder was bist du da?
Ich bin da auf der einen Seite Besucher zum Netzwerken und auf der anderen Seite habe ich einen Vortrag zum Thema Digitalisierung im Haustierbereich. Der Hund an der digitalen Leine. Darüber werden wir sprechen.
Okay, das Ganze liegt daran, dass du, wir kommen noch zu deinem Vorleben, aber jetzt aktuell eine Firma führst mit ungefähr 80 Mitarbeitern, die sich im Bereich Heimtiere und Digitalisierung bewegt. Erzähl mal genau, was macht ihr da?
So ist es. Wir machen Tractive, wir machen GPS-Tracker für Hunde und Katzen, also GPS-Tracker und Aktivitätstracker. Da kann man direkt am Smartphone nachschauen, wo der Hund oder die Katze ist, wenn die weglaufen und bekommt dann Alarm, wenn die einen gewissen Bereich im Garten oder so verlassen und weiß immer, wo die Tiere sind. Und das ist natürlich alles eine rein digitale Geschichte, wenn man so will. Und die Haustierbranche ist ja absolut noch nicht digital und darum versuche ich ein bisschen Digitalisierung hier reinzubringen.
Es klingt jetzt irgendwie total naheliegend, also dass man so einem Hund einen GPS-Tracker umbindet, hätte ich jetzt gedacht, gibt es gefühlt schon seit 5 bis 10 Jahren. Wie kann das sein, dass es noch nicht da war?
Ja, wir haben das Ganze vor 7 Jahren gestartet und da hat es tatsächlich quasi nichts am Markt gegeben. Da war es aber eher so, dass die Technologie noch nicht ganz so weit war. Die Geräte, die GPS-Tracker waren noch zu groß, zu schwer oder die Akkulaufzeit zu gering. Und jetzt mittlerweile gibt es mehrere Player am Markt. Wir waren Gott sei Dank sehr, sehr bald da und funktioniert relativ gut und sind mittlerweile Weltmarktführer in diesem Bereich.
Und jetzt habe ich ja gerade schon 80 Leute habt ihr. Du hast die Firma gegründet. Wie groß ist sie mittlerweile umsatzmäßig?
Wir geben keine ganzen Umsatzzahlen bekannt, aber ich glaube, man kann es ganz grob schätzen. Wir sind schon gut zweistellig.
Okay, gut zweistellig. Das heißt irgendwie, ihr seid auch profitabel?
Wir sind ungefähr Break-Even zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben bisher alles immer reinvestiert in unser Unternehmen und sind quasi profitabel und könnten sehr profitabel sein, wenn wir das möchten, aber versuchen immer noch ins Wachstum zu investieren, ohne externes Kapital reinzuholen.
Und das heißt dann vor allem auch andere Länder, die ihr erschließen wollt oder wo wollt ihr wachsen? Also ich habe das Gefühl, ihr habt dann so Hardware, die ihr verkauft über Tierhandlungen oder?
Genau, wir haben die GPS-Tracking-Geräte selbst, die man direkt ans Halsband anbringt, haben in etwa 30 Gramm, also kaum spürbar für einen Hund oder Katze. Und das Ganze verkaufen wir hauptsächlich über einen eigenen Webshop auf der einen Seite, aber auch über Amazon, Joe Plus und viele andere Online-Fachhändler in ganz Europa. Wir haben Kunden in über 150 Ländern mittlerweile. Starker Fokus ist aber, 90% von unserem Verkauf ist in Europa. Und wir werden uns jetzt in weiterer Folge ganz speziell die USA pushen mit einem speziellen Gerät, sehr technologisch, dass wir da ein LTE-Gerät gerade bauen für die USA, für die Markteindringung USA, Kanada, speziell im Frühling oder Anfang des Jahres 2020. Und da gibt es natürlich viel Erweiterung, aber wir haben trotzdem noch sehr, sehr viel, glauben wir, Low-Hanging-Fruit auch in Europa. Weil in Deutschland, wenn 9 von 10 Tierbesitzern uns noch nicht kennen, dann wissen wir, dass da noch, oder nicht nur uns nicht kennen, sondern die Produktkategorie nicht kennen. Ich glaube, das ist das, was uns zeigt, dass da noch sehr viel Marktpotenzial da ist.
Aber das heißt, ihr geht nicht über den Einzelhandel. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie Kleintierhandlungen oder solche Ketten da angesprochen, sondern ihr macht alles über digitale Händler.
Alles digital wäre nicht ganz richtig zu sagen, aber wir gehen jetzt nicht über die großen Ketten. In erster Linie, weil online das Produkt wesentlich einfacher erklärt ist und man muss dazu wissen, wir verkaufen die Hardware auf der einen Seite, aber man braucht ein Abo dazu, um es verwenden zu können. Das Ganze funktioniert technisch wie ein Smartphone, da ist ein SIM-Chip direkt drinnen im Gerät verbaut. Da braucht sich der Kunde jetzt nicht darum kümmern, eine SIM-Karte oder einen Datenvertrag zu machen, aber der Kunde schließt bei uns ein Abo ab und wir zahlen alle Daten- und Roaming-Gebühren dahinter. Und genau.
Okay, also, und was kostet ein Halsband dann am Ende?
Der GPS-Tracker kostet 49,90 im Verkauf und dann das Abo in etwa 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr.
Okay, und dann ist das für euch wahrscheinlich ganz gut, weil das Abo dann, solange das Tier lebt, erstmal nicht gekündigt wird.
In der Regel nicht, genau, oder das Gerät auf ein neues Tier gegebenenfalls übertragen wird. Und diese Abo-Komponente ist halt sehr schwer zu transportieren in einem Haustierfachhandel oder im klassischen Offline-Retail. Wenn jemand ein Gerät kauft oder ein Hardware-Produkt kauft, muss man natürlich und überraschend danach draufkommt vielleicht, dass da ein Abo dahinter ist oder dass man ein Abo benötigt, um es zu verwenden, ist eher schwierig. Daher haben wir bisher eher abgesehen vom Haustierfachhandel, speziell von den großen Ketten und versuchen das eher über online zu transportieren, damit der Kunde eben da vorher wirklich genau weiß, worauf er sich einlässt.
Und jetzt ist das Problem, die Menschen suchen wahrscheinlich gar nicht nach GPS-Halsband-Hund bei Google, sondern ihr müsst erstmal Leuten klar machen, dieses Produkt gibt es überhaupt und diese Kategorie sozusagen erschaffen, im Marketing meine ich jetzt, ist das korrekt?
Genau, auf der Marketingseite ist es sicher so, einmal die Awareness zu schaffen, dass es so ein Produkt oder diese Kategorie eigentlich gibt. Viele Leute glauben auch, ich habe eh einen Chip in meinem Hund oder mein Hund ist oder meine Katze sind eh gechippt. Da kann eh nichts passieren. Aber der Tierarzt kann natürlich nur diesen Chip auslesen, wenn er das Tier hat und das Tier vor Ort ist, kann er auslesen und sagen, okay, wem gehört das Tier? Aber man kann nicht irgendwo nachschauen und sagen, wo sitzt denn die Minky gerade? Und das ist eben der Riesenunterschied zwischen den Produkten, die wir anbieten und den klassischen Chips.
Und man braucht dann, was läuft dann über eine App logischerweise?
Genau, gibt es eine iPhone-App, eine Android-App oder über einen Browser, kann man einfach auf Google Maps oder Apple Maps sehen, wo sich das Tier befindet.
Und wie viele Menschen haben jetzt diese App dann installiert sozusagen, würde man ja fragen?
Ja, wir haben mehrere hunderttausend zahlende Subscriber, also Abonnenten. Mhm. Und genau.
Okay, das heißt logischerweise alles Menschen, die das dann als Active User, nicht Daily, wahrscheinlich, das ist ja wirklich irrelevant, aber Hauptsache Abonnenten, mehrere hunderttausend, okay.
Genau, und da ist es bei uns so prinzipiell, also die Zahl sind gut 200.000 mittlerweile zahlende Abonnenten. Die App-Usage ist ein bisschen schwierig, was ein aktiver User ist, weil wenn der Hund nicht wegläuft, ist der Nutzer vielleicht ja, nicht aktiv, aber das Gerät ist ja eingeschaltet oder aufgeladen oder wie auch immer. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig bei uns zu sagen.
Jetzt sagst du, ihr wächst irgendwie Monat für Monat 5% auf der Kernkennzahl, also diesen Subscribern, die ihr habt, die Active Subscribern. Und du sagst auch, ihr seid aber eigentlich gar kein Haustier-Business.
Genau, also wir sind eher, wenn man so will, an der Fassade von außen sind wir ein GPS-Tracker für Hunde und Katzen, also ein Haustier-Business. Eigentlich sind wir und ist unsere Kernkompetenz im Unternehmen sicherlich auch Subscriptions, Abo-Modelle zu verstehen und den Churn-Prevention zu verstehen, also wirklich zu versuchen, wie kann man Leute nicht jetzt explizit daran hindern, dass sie das Abo kündigen, aber wie kann man den Leuten da helfen, dass sie auch bei uns Kunden bleiben und Subscriber bleiben, indem man ihnen anbietet, wenn sie kündigen wollen, dass es mal vielleicht einen Gratismonat gibt oder dass man es nur pausiert, weil vielleicht die Jagdsaison gerade vorbei ist oder man gerade nicht auf Urlaub fährt oder vielleicht gerade auf Urlaub ist und das Gerät nicht braucht. Das verstehen wir gut. Wir verstehen auch sehr gut Leute, ins Abo-Modell zu bekommen. Also die müssen ohnehin ein Abo abschließen, um unser Gerät zu verwenden. Und wir sind da sehr gut, den Leuten wirklich jene Modelle oder jene Pläne vorzubereiten und aufzubereiten, die am sinnvollsten sind und da möglichst lange Customer Lifetime Values rauszuholen. Aber natürlich auch mit dem, dass wir den Kunden in dieser verlängerten Zeit auch zusätzliche Services geben.
Also stell mir das ein bisschen so vor, wie wenn ich mein, weiß ich nicht, iPad verlegt habe oder mein Laptop ist, dann kann ich ja auch irgendwie im Apple-Bereich zumindest nachgucken, wo die Geräte sind. Das stelle ich mir so ein bisschen so ähnlich vor. Dann gucke ich halt einfach, wo ist jetzt meine Katze oder so und dann sehe ich das auf der Karte angezeigt.
Genau so funktioniert das. Und wir haben da wirklich eine Realtime-Anzeige. Das heißt, ich sehe alle 2 bis 3 Sekunden die neue Position und sehe wirklich, wo die Katze jetzt gerade rumläuft, wie aktiv sie ist und so weiter. Auch das wird alles
übertragen. Ist das technisch so schwierig? Weil ich würde mir vorstellen, das erscheint mir eigentlich wie ein relativ einfaches Produkt und das Schwierige ist eher, das zu vermarkten und das den Leuten das Ganze nahe zu bringen. Aber dass man jetzt so eine App hat, die verbunden ist mit so einem GPS-Tracker, da denke ich mir so, okay, das kann man schon bauen. So.
Genau, und es ist prinzipiell, wenn man es ganz ehrlich mal runterbricht, nicht Rocket Science, ein GPS und ein GSM-Modul auf eine Platine zu packen, sage ich mal, für einen halbwegs guten Hardware-Ingenieur und einen GPS-Tracker zu bauen. Es gibt auch sehr viele Kickstarter-Projekte und so Indiegogo-Projekte rundherum. Der Grund, warum die meisten scheitern, ist, die sagen, wir haben jetzt den Prototypen, jetzt müssen wir nur noch miniaturisieren. Und genau da wird es exponentiell schwierig, je kleiner das Ganze ist, weil die ganzen Antennen sich plötzlich anfangen, gegenseitig reinzuspucken, die GPS-Antenne, die GSM-Antenne und so weiter. Das heißt, wenn das Gerät kleiner wird, so klein wie unser Gerät ist, dann wird es richtig, richtig schwer und dann wird es wirklich eine Challenge und da funktionieren eigentlich die meisten dann nicht mehr. Und das ist eines der Sachen, die wir, glaube ich, in der Vergangenheit sehr gut gemacht haben und viel gelernt haben. Und das, glaube ich, unterscheidet uns auch sehr stark vom Mitbewerb. Es ist tatsächlich die Miniaturisierung das größte Problem.
Und also das ist selbst für Hardware-Experten gar nicht so trivial, also das in diesem kleinen Bereich so zu machen, also damit es möglichst leicht ist, damit die Tiere da jetzt kein Problem mit haben.
Genau. Also je kleiner das es ist mit den Antennen, das ist am Smartphone, da hat man noch eine relativ große Fläche, wenn man sich vorstellen kann, wo die Antenne verlegt werden kann, wie die Antenne gemacht werden kann. Und wenn es dann so klein wird, wie unsere Geräte sind, sage ich mal 3, 4 Zentimeter lang und 1 Zentimeter breit, da wird es dann schon relativ eng.
Ich habe ein Wort gerade von dir gelernt, das musst du nochmal erklären, und zwar Real Estate Around the Neck. Was ist das genau?
Ja, also das bezeichnet man, das Real Estate Around the Neck ist quasi, dass wir schon Produkte am Halsband von Hund oder Katze haben und das haben eigentlich ganz, ganz wenige. Das heißt, man kann versuchen mit solchen Produkten, wie es unseres ist, wir haben viele Sensoren und so weiter drinnen, man kann dann auch erkennen, nicht nur wie viel sich das Tier bewegt, aber ob vielleicht irgendetwas gerade nicht normal ist, hat das Tier Flöhe, hat das Tier Zecken und so weiter. Und das ist extrem spannend, auch für die Pharmaindustrie.
Aber das könnt ihr entdecken mit eurem
Wir haben uns da noch nicht sehr viel Effort reingesteckt, aber wir haben so extrem viel Bewegungsdaten und Bewegungsmuster und so weiter und das sind alles Sachen, die wir uns auch aktuell anschauen und aktiv anschauen mit unserem BI-Team, was wir aus diesen Daten rauslesen können.
Okay, und das wollen andere auch haben. Also das heißt, da könnte man auch so ein Halsband, kann man auch sozusagen wie fast wie ein ja, wie so ein digitales Endgerät sehen, wo dann auch Nachrichten drauf gesendet werden und sowas alles?
Genau, und das sind alles Sachen, die wir uns anschauen, weil wir eben schon Geräte dort haben bei den Kunden und dort schon Sachen auslösen können und Daten aufnehmen können.
Und bei dir ist sozusagen die ganze österreichische Gründermafia investiert. Also ich weiß, der Flo Schwantner, der auch schon vor einer Weile hier war, Freund von OMR, ist da am Start. Wer noch so?
Ja, bei uns ist auch also der Florian Schwantner, Runtastic-Gründer und seine ganzen Gründerkollegen, die haben Tractive mit uns gemeinsam mitgegründet vor 7 Jahren, ohne dass, das war eigentlich lang bevor Runtastic erfolgreich war. Da waren Runtastic in etwa 30 Leute. Auch der Hansi Hansmann ist bei uns investiert. Das ist so der österreichische Business Angel oder der Super Angel, den jeder haben will in Österreich. Ein mittlerweile super guter Freund und Business Angel. Genau, und dann haben wir dort noch zusätzlich drinnen den Harold Primat, ein gebürtiger Franzose, der in der Schweiz lebt, der aus dem Rennsport kommt, also ganz eine andere Gegend, aber auch ganz spannenden Hintergrund hat.
Und ich habe gehört, hier aus Deutschland auch einige Investoren, ne?
Genau, wir haben ein Investment erhalten, gerade letztes Jahr von Montquish. Das ist das Investmentvehikel von den Trivago-Gründern, die wir hauptsächlich reinlassen haben aus strategischer Sicht, im Sinne von, die haben sehr viel Erfahrung, was TV-Werbung betrifft. Und wir wissen genau, wir müssen Market Awareness schaffen, wir müssen Product Category Awareness schaffen. Und die haben das einfach ganz, ganz viel gemacht mit Trivago in so vielen verschiedenen Ländern, mehr als 2000 Spots gedreht. Und da wollten wir dieses Know-how haben und das hat gut geholfen und haben wir auch bis jetzt nicht bereut, sind super Jungs.
Dann erklär doch nochmal, wie macht ihr das denn? Also haben wir ja gerade schon angesprochen, man muss also Awareness schaffen für diese Lösung. TV-Werbung, ist das das Wichtigste dafür oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ja, TV-Werbung haben wir jetzt mehrere Tests gemacht. Bisher ist noch immer sehr, sehr schwierig, speziell wenn es um Direct Response geht, wird es halt immer sehr, sehr schwer, dann das zu messen. Wir versuchen verschiedene Kanäle. Wir haben auf der einen Seite einen Blog, wo wir viel Content haben rund ums Haustier, um einfach Leute mal zu unserer Brand zu bekommen und einfach mal näher zu bekommen und dann über die Themen zu schreiben. Wir machen relativ wenig auf der Social-Seite, muss ich sagen. Und die Klassiker, natürlich versuchen wir abzugreifen, was auf Google und Co. gesucht wird. Auch Amazon-Suche und so weiter nehmen wir sehr viel. Und wir haben zusätzlich ein paar Apps im App Store, die ein bisschen breiter gehen. Das heißt, das sind Haustier-Apps, eine Dog-Walking-App, ein Runtastic für Hunde und Katzen, wenn man so will. Also da kann man aufzeichnen, wenn man Gassi geht und so weiter. Eine Tierfoto-App und mehrere solche Apps, wo wir die Leute abholen, die ein Smartphone haben und ein Haustier haben. Die bringen wir so zu unserer Brand und bringen wir so in unser Ökosystem rein, wo wir wissen, okay, das ist der direkte Zielgruppe eigentlich für den GPS-Tracker potenziell oder für ein Abo oder für eine Subscription.
Das heißt, dann installieren die sich diese Gratis-App und dann kriegen die Notifications und Hinweise auf die Abo-App sozusagen.
Genau, die Apps sind auch schon Tractive gebrandet und sind auch Tractive-Apps. Das heißt, die sind bei uns im Ökosystem, die sind bei uns registriert, können, müssen aber nicht sich für den Newsletter registrieren, um Informationen zu erhalten und lernen so dann interaktiv das Produkt kennen.
Und du hast jetzt gesagt, Social macht ja gar nicht so viel, weil das ist zu knapp oder zu kurze Aufmerksamkeit, um eine Botschaft rauszukriegen?
Ich glaube, wir machen es einfach noch viel zu wenig, vor allem auf der organischen Seite. Wir machen Social Paid, hauptsächlich Facebook für Remarketing. Das funktioniert auch ganz gut. Was Awareness betrifft und so weiter, da fangen wir jetzt erst richtig an, Facebook, Instagram und so weiter zu nutzen. Da haben wir sicher in der Vergangenheit zu wenig gemacht.
Das heißt, das erste Wachstum, ich meine, ein paar hunderttausend oder 200.000 Abos sind ja schon, schon die kommen ja nicht vom Himmel. Also da habt ihr dann doch über Google geholt, also dann über Inbound-Leute, die schon aktiv die Idee hatten, sowas könnte es geben und das gesucht haben, oder?
Aber natürlich, aber Leute, die sowas schon gesucht haben oder die drüber gestolpert sind oder die das die Situation hatten, dass ein Hund weggelaufen ist, da versuchen wir natürlich mit Content-Leute oder mit Content-Blog und so weiter Leute auf die Seite zu holen. Mein Hund ist entlaufen, mein Hund ist weggelaufen und so weiter, was kann ich tun? Diese Informationen und Artikel haben wir und diese Leute können wir dann natürlich bespielen. Und sehr, sehr viel ist Referrals und Freunde werben Freunde,
ja,
in unseren Apps oder über unser Produkt. Es ist wirklich Mundpropaganda, weil das Produkt natürlich physisch am Halsband ist und andere Leute das sehen, wenn jemand mit dem Hund spazieren geht und sich die Tierbesitzer natürlich sehr
und
viel austauschen.
Und habt ihr ein richtiges Referral-Programm, dass jemand dann irgendwie einen Rabatt bekommt oder eine Provision bekommt?
Genau, da gibt es Provisionen oder Rabatte oder gratis Service-Monate, wenn jemand empfiehlt. Und das funktioniert ganz gut und da wissen wir wirklich am meisten, dass das funktioniert. Auch sehr viel über Hundeclubs und Informationen an Hundeclubs, Hundevereine, Hundetrainer.
Okay, okay. Das heißt, ich suche die direkt raus und schreibe die dann direkt an und informiert die und sowas?
Ja, noch zu wenig, aber auch hier, auch das ist etwas, was wir gerade sehr, sehr stark aktiv angehen. Hier noch mehr mit den Communities auch, sage ich mal, in Kontakt zu treten und denen das näher zu bringen. Wir sind auch bei sehr vielen Tierärzten zum Beispiel, die uns entweder verkaufen oder uns weiterempfehlen, was natürlich auch super ist, weil wenn der Tierarzt ein Produkt empfiehlt, ist es schon für den Kunden noch mehr wert.
Und wenn ihr aber jetzt sozusagen zu einem großen Online-Händler geht, dann nimmt ihr das auf Kommission, euer Produkt, oder kauft ihr euch das ab und verkauft es dann weiter?
Wir sind schon in den Größenordnungen, wo die natürlich von uns kaufen. Also egal, ob das jetzt Amazon oder Zooplus oder ein anderer Großer ist, die kaufen von uns physisch nur die Hardware. Mhm. Und der Kunde schließt dann das Abo bei uns ab. Aber die Hardware kauft er direkt beim Händler und die Händler kaufen direkt bei uns.
Okay, das heißt, die Nachfrage ist schon so groß, dass sie dann auch das selber von euch wegkaufen?
Genau. Eigentlich von Anfang an.
Mhm. Und dann kostet das im Handel seit 45 Euro das
die Hardware sozusagen. Euro, genau.
Okay. Und da hast du dann die üblichen Margen, also weiß ich nicht, der Händler kauft zum Beispiel bei euch dann, weiß ich nicht, für 15 Euro oder 20 Euro oder sowas, ne?
Genau, also prinzipiell die Margen sind relativ hoch. Auf der anderen Seite ist es aber für uns so, dass wir ja an der Hardware, selbst wenn wir es im eigenen Webshop verkaufen, nur ungefähr das Ganze auf Break-Even verkaufen können. Mhm. Wir machen unser Geld im Long Run mit dem Abo. Das heißt, dort haben wir unsere Marge und wenn der Kunde das Gerät lang genug hat, dann wird es eigentlich erst für uns profitabel. Wenn der Kunde nur die Hardware kauft, bei Amazon zum Beispiel, aber nie ein Abo abschließt, dann ist es für uns ein Verlustgeschäft.
Ja, ist ja eigentlich am Ende perfekt. Das ist ja so das Nespresso-Modell, ne? So, wo gibt es ja einige tolle Beispiele, wie Leute es geschafft haben, einfach mal eine Hardware, die sehr attraktiv ist oder sehr hilfreich ist, in den Markt zu legen. Und dann ist das Produkt am Ende das Marketing und erzwingt die Folgekäufe sozusagen.
Genau, wobei wir dazu sagen müssen, die Folgekäufe bei uns sind keine physischen Käufe, was auch immer natürlich hilfreich ist, weil ich nicht mit dem Kunden per Post jede Woche, jedes Monat etwas schicken muss, sondern der Kunde einen Abbuchungsauftrag hat. Oder wie einen Abbuchungsauftrag
hat. Ich verstehe das schon. Also das ist schon als Modell extrem, extrem attraktiv. Wundert man sich, gibt es da viele andere? Also ihr seid jetzt Weltmarktführer, hast du gesagt. Aber ich würde mir vorstellen, das ist doch so ein Markt, das sehen viele. Und das Problem, die Problemlösung ist halt so offensichtlich, dass ich jetzt erwartet hätte, da gibt es wahrscheinlich 30, 40, 50 Firmen weltweit, die das alle irgendwie anbieten?
Es gibt mittlerweile sicher 20, 30, die sich auf diesem Markt verschreiben. Da gibt es den großen Unterschied zu uns, zu den meisten ist, dass wir gesagt haben, wir sind lieber die besten GPS-Tracker-Hersteller für den Haustierbereich. Wir haben uns wirklich gesagt, wir bleiben auf dieser Schiene, wir sind die Besten in diesem Bereich. Sehr viele bieten GPS-Tracker sehr allgemein an, sehr breit an. Für Kinder, für Reisekoffer, für demenzkranke Leute oder ältere Leute, für Autos und haben ein Produkt und vermarkten das für 17 verschiedene Sachen, was natürlich im Marketing sehr schwierig ist, weil es sehr breit ist, im Vertrieb sehr schwierig ist. Und wir haben gesagt, wir sind lieber die Besten im Haustierbereich und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir uns da so durchgesetzt haben gegen ganz viele andere.
Hinweis auf die Newsletter to go Academy. Ich habe es hier in den letzten Wochen häufiger gesagt. In der heutigen Zeit ist E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing nach wie vor extrem relevant, vielleicht sogar relevanter denn je. Und jetzt gibt es dieses Produkt, diese Academy, in der Themen behandelt werden wie Conversion-Optimierung im E-Mail-Marketing, Öffnungs- und Klickratenverbesserung, Datenschutz und DSGVO natürlich großes Thema, Adressaufbau rund um kreative Ideen dazu, Personalisierung, Automation, AB-Tests, all das, was man verstehen muss, wenn man tiefer rein möchte ins E-Mail-Marketing. Die Newsletter2Go Academy kann da helfen. Sie wird gemacht oder dahinter steht eine Firma, die mit E-Mail-Marketing groß geworden ist, die eine Tech-Lösung hat und tausende Kunden seit vielen Jahren in dem Bereich serviced. Also die Kollegen, davon gehe ich aus, kennen sich aus. Das ganze Produkt macht sehr viel Sinn, von außen betrachtet auf jeden Fall. Ich habe es nicht selber absolviert natürlich, aber ich finde, es klingt gut. Schaut es euch selber an, geht auf newsletter2go.de/email-marketing-academy.
Aber warum ist es so schwierig? Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, dass gerade wenn man einmal einen GPS-Tracker für sich entdeckt hat, dass man sagt, okay Mensch, ich habe jetzt auch noch ein kleines Kind auf dem Schulweg oder keine Ahnung, mache ich es auch noch an den Rucksack von dem Kind dran und dann mache ich es auch noch an mein Reisegepäck dran, weil es nervt ja immer, wenn das Gepäck weg ist und ich weiß nicht wo. Also wenn man einmal einen Kunden gewonnen hat, dem dann mehr verkaufen zu können, mehr anbieten zu können, wäre ja eigentlich auch eine logische Argumentation.
Ja, das ist sicher eine spannende Argumentation. Auf der anderen Seite, wir machen ja viel mehr als nur GPS-Tracking. Also wir haben jetzt hauptsächlich über das GPS-Ortung gesprochen. Wir machen auch Aktivitätstracking, Sleep-Tracking und so weiter von Hund und Katze. Das heißt, ähnlich wie ein Fitbit für den Menschen machen wir das auch für das Haustier. Und neben all den Produkten, diesen Apps für die Tierbesitzer, unserem GPS-Tracker, wo wir das Subscription-Model dabei haben, und dem Blog rund ums Haustier-Thema. Also bei uns ist alles rund um Haustiere. Als großes Abfallprodukt, und das ist ja der spannende Teil dahinter, ist es ja tatsächlich eine Big Data Company dahinter, wo es um Big Data geht, Big Pet Data, wie sie wir gerne nennen. Das heißt, wir sammeln da sehr viele Daten, wir verkaufen die nicht, aber wir nutzen die selbst wieder, um unser Produkt und unser Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Das heißt, wir sind lieber viel mehr in der Haustierschiene vertikal unterwegs, wenn man so will, als ein klassischer GPS-Tracker-Hersteller, der jetzt einen Tracker nach dem anderen rausbringt. Aber rein technologisch könnten wir das sehr gut abbilden.
Okay, aber macht man sich dann nicht das Wachstum auch irgendwann oder schnürt man sich nicht das Wachstum zu, wenn man sagt, ich fokussiere mich, das ist ja eine überschaubare Branche. Wie viele Haustiere gibt es jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz?
In Deutschland ist
oder
jetzt...
Oder in Europa oder keine Ahnung?
Ja, in Deutschland zum Beispiel gibt es 25 Millionen Hunde und Katzen. Also du kannst mir ungefähr sagen, wenn wir gut 200.000 Subscriber sind und sind mit Abstand die größten weltweit, dann ist das der Markt noch ganz, ganz enorm groß und speziell in Deutschland, das sind ja nicht Hunde oder Katzen, die wild herumlaufen, sondern das sind Hunde und Katzen, die zu Hause bei Menschen gefüttert werden. Das werden Familienmitglieder. Die Leute geben da Geld in diesem Bereich aus und 9 von 10 wissen noch gar nicht, dass es unsere Produktkategorie gibt und ich glaube, dass da im Haustiermarkt sicher noch ganz, ganz viel Potenzial ist, ganz, ganz viel unausgeschöpftes Potenzial.
Das heißt, eigentlich sagst du, sind die zu breit rangehen, sind irgendwie stehen für nichts, sie können dann nur irgendwie GPS-Tracker vermarkten, aber kommen gar nicht so, die kommen dann halt nicht nach irgendwie Hamburg zum Heimtierkongress, weil sie eher zum GPS-Kongress gehen und da kommen aber kaum, also das stelle ich mir ziemlich vor, und man muss halt eine Branche erstmal dominieren, bevor man in andere reingehen kann.
Genau, wobei man auch sagen muss, selbst wenn man sich andere Verticals anschaut, egal ob das GPS-Tracker für Fahrräder sind oder für Reisekoffer oder für Kinder oder für Demenzkranke, da gibt es auch noch keine Premium-Produkte, da gibt es auch noch keine wirklich guten Brands. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel Ramsch am Markt, wenn man so will. Wirklich gute Produkte gibt es in diesem Bereich noch ganz, ganz wenig. Auch da wieder, weil die Schwierigkeit ist, das Ganze klein zu machen und so zu machen, dass es auch wirklich vernünftig und zuverlässig funktioniert. Und es gibt viele Billighersteller aus Asien, aus China, diese AliExpress-Waren, wenn man so will, die zwar preislich halbwegs mithalten können, aber dann von der User Experience einfach ganz weit weg sind, weil dann muss der Nutzer aufschrauben, eine eigene SIM-Karte irgendwo besorgen, mit einem Datenvertrag rausfinden, wie das funktioniert, das Gerät mit SMS konfigurieren und so. Also ganz weit weg von einer vernünftigen Bedienbarkeit. Und unsere Produkte funktionieren auch weltweit, wenn der Kunde die kauft. Das heißt, die funktionieren grenzüberschreitend, die funktionieren in Deutschland. Wenn wo kein Mobilfunknetz von der Deutschen Telekom mehr ist, dann schaltet es um.
Oder von Vodafone.
Oder von Vodafone zum Beispiel.
Was da nicht passiert eigentlich.
Was in Deutschland, genau, dann natürlich nicht passieren sollte. Sollte es aber in Österreich der Fall sein, dann schalten wir um auf den nächstbesten Provider und haben da zahlreiche verschiedene Provider pro Land. Das heißt, wir haben auch eine kumulative Netzabdeckung dieser ganzen Provider. In Deutschland wäre es wahrscheinlich mit Vodafone gelöst.
natürlich. Die Kollegen in Düsseldorf werden jubeln. Jetzt die Frage, wir haben ja noch direkt eingestiegen sozusagen in das Thema, da kommen wir dann nochmal vielleicht drauf zurück, aber erzähl mal deine Vorgeschichte. Wie kommt jetzt jemand da aus Linz, kommst du ja dazu, sowas zu machen? Also wann ging das los? Hast du so viele Haustiere selber?
Ich habe, das nehme ich mal vorweg, ich habe kein Haustier aktuell und ich hatte auch noch nie ein Haustier. Aber wie ist das Ganze gekommen? Ich habe in Österreich studiert, bin nach dem Studium oder während des Studiums auch schon für ein Praktikum in die USA gegangen, war dort bei Microsoft, Microsoft Surface. Damals war das noch ein riesen interaktiver Tisch, also bevor es diese Tablets und so weiter geworden sind. Die Älteren unter den Hörern werden sich wahrscheinlich erinnern. War dort Programmierer an diesem Gerät, bin dann zu Amazon gewechselt und war dort zuerst verantwortlich für die Kindle-Apps, also Kindle für iPhone, Kindle für Android, Kindle für BlackBerry hat es damals sogar gegeben. War noch wichtiger damals als Android. Und anschließend war ich technischer Projektleiter für Kindle Fire, also das Tablet, das Amazon rausgebracht hat, und bin dort relativ schnell im Unternehmen oder bei Amazon gewachsen und durch sehr glückliche Umstände in eine ganz spannende Rolle gekommen. Also ich war jetzt der zweite Mitarbeiter an diesem Kindle Fire Tablet-Projekt. Habe dort sehr viel auch mit Jeff Bezos gemeinsam arbeiten dürfen. Also jetzt nicht jeden Tag, aber über in zahlreichen Meetings mit ihm, was sehr, sehr spannend war.
Also wie war das so? Also was ist das für ein Typ?
Also ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr spannender und sehr, sehr smarter Typ. Generell auch die Leute, die direkt zu ihm reporten, diese SVPs oder auf VP-Level bei Amazon, das hat schon einen Grund, warum die Leute dort sind. Also das sind schon sehr, sehr smarte Leute. Was mich immer so fasziniert hat, ist, die werden in der Regel, gibt es für die ein Briefing, das ist ein One-Pager, also wirklich ein Einseitendokument. Es gibt ja bei Amazon nur zwei verschiedene Arten von Dokumenten, ein One-Pager und ein Six-Pager. Das ist alles, es gibt keine längeren Dokumente. Und der liest sich einen One-Pager durch und fragt genau die Fragen, die man vielleicht nicht will, dass er einem stellt. Also es ist unglaublich, wie schnell der ist beim Context-Switchen, weil der hat ja auf der einen Seite spricht er über Kindle, nächste Minute spricht er über Retail im Webshop und dann baut er vielleicht ein Raumfahrtsprogramm oder wie auch immer. Aber wirklich ganz enorm schnell, wie schnell er switcht und wie groß er auch denkt. Also das ist schon extrem spannend.
Und ist er auch so, sagen wir mal, sehr emotional? Und dann im Termin hört ja so Geschichten von Gründern, die dann da rumschreien und da total durchdrehen und so?
Ich muss sagen, das habe ich selbst so nicht erlebt. Es ist schon so, da sind in der Regel 8, 9, 10 Leute in den Meetings drinnen und er ist in der Regel mit seinem Technical Advisor da drinnen. Und ich habe ihn nie cholerisch erlebt, aber er hat auch gesagt, bringt mir nächstes Mal 3 Optionen, wie wir das lösen. Und dann bringen wir 3 Optionen und sagt, okay, die Option ist jetzt noch nicht dabei. Und habe ihn nur dort und da mal erlebt, wo er, sage ich mal, nicht glücklich war. Und das war, wenn Leute nicht vorbereitet waren oder wenn jemand die seine Fragen nicht beantworten konnte, weil er quasi mehr wusste als der Mitarbeiter, der hingekommen ist.
Dann ist er auch ein bisschen aggressiv geworden, oder?
Ich würde jetzt das aber aggressiv ist wahrscheinlich nicht richtig, aber der beim nächsten Mal ist dann ein anderer Mitarbeiter mit diesem Projekt betrauter drinnen gewesen. Also ich würde jetzt mal sagen, das sind ja in der Regel dann mehrere Levels in diesen Meetings drinnen. Also da ist in der Regel ein VP oder SVP dabei und der sagt dann durchaus mal, das nächste Mal bringt es den anderen Produktmanager oder wie auch immer. Also wenn der Chef mehr gewusst hat über etwas als der Mitarbeiter, der sich intensiv damit beschäftigt hat, das ist nicht so gut angekommen.
Und also ist das spannend. Und ist, wenn er dann in so einem Termin dabei sitzt, ist dann der Termin ewig lange vorbereitet, wie so eine Art Vorstandssitzung oder so? Oder kommt er einfach ganz normal in so einen Termin mit rein, wird eingeladen, Kalender einweiht und dann ist er da mit da drin? Oder ist das dann schon so, alle reden und dann, weiß ich nicht, ganz tagelange Vorbereitung des Termins, weil Jeff Bezos mit dabei ist? Oder ist das mehr so normal?
Nein, es ist eher so tagelange Vorbereitung, weil Jeff Bezos dabei ist und da will keiner was falsch machen, weil sich das ganz schlecht für die ganze Kette wäre, wenn man so will. Und es ist auch in der Regel in dem Gebäude, wo er ist. Amazon ist ja aufgeteilt auf viele Gebäude. Und da hat er seine 2, 3 Meetingräume. Und das eine Meeting wird gerade vorbereitet, während der anderen sitzt. Und gibt es auch wirklich in der Regel einen Hardcut. Meetings dauern auch nicht länger als 30 Minuten in der Regel. Mag sein für größere oder verschiedene Topics, dass es auch mal länger ist, aber in der Regel 30 Minuten. Und dann wird relativ schnell auf den Punkt gekommen. Der liest sich das durch oder hat schon beim Meetingraum wechseln, sage ich mal, das Briefing bekommen, kommt sofort zu unseren Fragen, kommt sofort zum Punkt. Da gibt es keinen PowerPoint oder sonst was und ist schon spannend und selten woanders so etwas gesehen.
Und wie lange warst du bei Amazon? Wie viele Jahre?
In etwa 5 Jahre war ich dort, genau.
Okay. Und wie ging es dann weiter?
Ja, ich war bei Amazon, bin zuerst in Seattle und dann in Cupertino in Kalifornien. Und dort hat mich dann regelmäßig der Freund der Florian Gschwantner eben besucht, wenn er in den USA war, damals Runtastic gegründet. Das erste Mal hat er mir besucht, da waren es glaube ich 8 und da hat er gesagt, es war die beste Entscheidung seines Lebens, dass er sich selbstständig macht, weil er hat sich eins vorgenommen, er wird sich in seinem Leben nie wieder irgendwo bewerben. Und das war noch ganz klein und hat mir damals schon immer gesagt, wie cool es ist, sein eigenes Business zu haben. Und dann ist er gekommen, 2012 war das im Frühling und wir haben ein paar Bier getrunken, haben uns unterhalten über Ideen, was man nicht alles entwickeln kann oder nicht alles machen kann und dass ich auch schon die Idee hatte, mich selbstständig zu machen. Und dabei war mein Traum mit 3 anderen Kollegen aus Amerika, dass wir nach Hawaii gehen, ein Jahr lang, so richtig ein Beachhaus mieten, surfen lernen und dort ein Startup bauen. Weil wir haben immer gesagt, wenn die richtigen Leute beisammen sind, machen wir so ein richtig cooles Unternehmen und wir sind gute Leute, das heißt, wir können sicher was Gutes bauen und uns fällt schon was ein. Und sehr naiv ist uns dann aber umgefallen, diese Idee. Und ich habe das dem Florian erzählt, dann hat er gesagt, warum machen wir das nicht in Österreich? Ich hätte 2 Techniker. Und ich habe gesagt, cool, GPS-Tracking schon mal was gemacht im Studium, also meine Masterarbeit. Und dann haben wir verschiedene Verticals überlegt und angesehen oder und gesagt, ja, der Haustiermarkt klingt extrem spannend. Der wächst auch während der Rezession. Der wächst mit der Scheidungsrate. All in all ein sehr spannender Markt. Und die Tiere werden ja tatsächlich viel mehr zu Familienmitgliedern. Und ja, haben wir gesagt, okay, wir starten mit diesem Markt. Wir machen das. Und er hat gesagt, ich kenne noch zwei Studienkollegen, die gerade ihr PhD-Studium machen und gerne aufhören, der Michael Lettner und Michael Czernut, meine Gründerkollegen, und hat diese überredet, das PhD-Studium aufzugeben für ein Startup, für eine Idee, etwas mit Haustieren zu machen, obwohl keiner von uns je ein Haustier hatte. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache mit, wenn die beiden mitmachen. Die haben zugesagt, nächsten Tag habe ich meinen Job gekündigt und Flieger genommen und zurück nach Österreich. Und so ist das eigentlich entstanden, relativ spontan.
Und bei Amazon, da gab es keinerlei Retention-Maßnahmen, dass sie dich gerne halten wollten oder so?
Prinzipiell schon, aber für mich war das nach 5 Jahren ohnehin etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte auch mal irgendwann wieder zurück. Und ich habe immer das im Hinterkopf gehabt, weil ich durch das, dass ich beim dem Kindle Fire Projekt, das ja entstanden ist, in 12 Monaten von der Idee bis zum Go Live, wo dann plötzlich über 2000 Leute drinnen gearbeitet haben. Das heißt, nachdem ich so bald in diesem Projekt war, habe ich so viele Leute dort kennenlernen dürfen in den verschiedensten Ebenen, dass ich sehr viel interne Visibility hatte und gewusst habe, wenn ich wieder zurückkommen will zu Amazon, finde ich immer einen Job dort. Und das war so für mich im Hinterkopf diese Handbremse, dass ich sagen kann, okay, wenn das in Österreich nichts wird, zu Amazon kann ich wieder zurück, da habe ich gute Wurzeln.
Wie geht es denn dem Kindle Fire heutzutage?
Das muss ich sagen, verfolge ich ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Das Kindle Fire Phone, da war ich nicht beteiligt, muss ich ja auch gleich dazu sagen. Das war ja nicht so ein gutes Projekt. In den USA war der Kindle Fire ein sehr, sehr großer Erfolg. Das ist ja auch ein bisschen, auch wenn es der Jeff Bezos explizit gesagt hat, dass es kein Razorblade-Model ist, ist ja tatsächlich am Ende des Tages eine Maschine, die günstiger verkauft wird, als die Produktion kostet und am Ende des Tages ja trotzdem dann die Leute dazu bringt, Content bei Amazon zu kaufen und sie dort einzuloggen.
Das nennt man Razorblade-Produktion.
Razorblade, also ja. Quasi das Rasierer-Modell, wenn man so will. Man schenkt den Rasierer her und dann die Klingen sind teuer.
Eigentlich ja schon fast nah an euer Modell dran. Ne? Auch da gibt man ja sozusagen ein Hardware-Produkt raus und dann Abo sozusagen.
Genau. Wir geben vielleicht auch den Rasierer raus, aber bei uns muss man natürlich sagen, dass es ein extrem sinnvolles Produkt ist und es da um die Sicherheit geht. Und ich glaube, da sollte man nicht sparen.
Okay. Das heißt, du bist dann irgendwie damals in Österreich losgelaufen und hast dann das Ding oder habt das Ding dann hochgezogen. Und jetzt die nächsten kommen ab und zu schon Leute vorbei und wollen das kaufen oder gab es das schon mal? Wahrscheinlich schon, oder?
Also es ist, ich sage mal, es gibt immer wieder Interesse von Venture Capital, von Private Equity genauso, aber auch von potenziellen Strategen. Wir haben immer wieder mal Unterhaltungen zu diesem Thema, aber zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem wo unser Wachstum immer noch so stark ist, also wir wachsen immer, wir werden heuer wieder ungefähr im Vergleich zum letzten Jahr 60-70% wachsen. Also Subscriberzahl auf der einen Seite und Umsatz auf der anderen Seite. Und ein großer Teil unseres Umsatzes ist ja Recurring Revenue. Das heißt, wir haben da keinen Immediate Need, da etwas zu machen. Vor 2,5 Jahren ist unser größter Mitbewerber, der damals größer war als wir, von Mars gekauft worden. Und das war eine sehr gute Transaktion für diese Größenordnung damals. Die sind um 120 Millionen Dollar von Mars übernommen worden.
Und waren die viel größer als ihr?
Die waren damals größer, als wir damals waren, aber wir sind jetzt wesentlich größer, als die damals waren. Das ist natürlich schwierig zu sagen, das ist natürlich eine amerikanische Transaktion und so weiter, aber am Ende des Tages...
Und Mars, die Süßigkeitenhersteller?
Mars, unter anderem Süßigkeitenhersteller, haben auch 17 Milliarden im Haustierbusiness, also die sind nicht so klein, die haben viele bekannte Haustiermarken auch, oder Haustierfuttermarken.
Okay.
Genau, und seitdem das gewesen ist, ist eigentlich sehr, sehr viel Bewegung am Markt und es kommen immer wieder spannende Interessenten, das auf der einen Seite Haustier-Retail, auf der anderen Seite Haustier oder die Pharmaceuticals, also die Arzneimittelhersteller, Tierarzneimittelhersteller, die speziell an den Daten interessiert sind, an den Bewegungsprofilen, um da was rauszulesen und auf der anderen Seite die Futtermittelhersteller oder die Futterhersteller.
Gibt es denn noch so andere ganz große, also Mars ist ja ein riesen Corporation, also global Weltkonzern, aber gibt es weitere Weltkonzerne, die auch solche großen Transaktionen machen können
im sagen wir, Haustierbereich so?
Ja, also ich glaube, die zwei ganz großen im Futterbereich sind Mars auf der einen Seite und Nestle Purina auf der anderen Seite, die in einer ähnlichen Größenordnung spielen. Und dann gibt es sicher speziell im Pharmabereich sicher einige, die du mindestens auch so mitspielen können in diesen Größenordnungen, die auch schon Milliardentransaktionen gemacht haben. Und also es gibt schon sehr viele Player, die auf die einen sind vielleicht eher interessiert an einem Kundenbindungsgerät, wenn man so will, mit GPS-Tracker oder sowas zu haben oder den digitalen Zugang zum Kunden, weil der Haustiermarkt einfach absolut das digitale Zeitalter verschlafen hat. Also das ist einer der Märkte, wo man wirklich noch links und rechts revolutionieren kann.
Ich interessiere mich ja schon länger für das Thema Schuhe als Geschäftsmodell sozusagen. Wir hatten schon die Gründer von verschiedenen Schuhmarken hier. Wir hatten Schuhhändler sowohl im stationären als auch im Online-Bereich, wenn man das so sagen kann. Und es ist immer spannend zu sehen, wie bauen die ihre Marken auf, was machen die an der Schnittstelle zwischen Fashion und Sport. Und jetzt hier gibt es was Neues, nämlich die Firma Allbirds. Also so neu ist die nicht, aber recht neu in Deutschland. Allbirds 2016 vom Time Magazine als der bequemste Schuh der Welt definiert worden. Und wer das noch nicht im Blick hat, Allbirds ist ein Schuh, der sehr zeitgemäß, komplett klimaneutral, also carbonneutral erstellt wird seit 2019. Ist eine Geschichte aus den USA. Allbirds ist ein ganz spezielles Material, aus dem die Schuhe sind. Am besten, ihr schaut es euch einfach mal an, ihr geht mal gucken, was es für neue Angebote im Sneaker-Bereich gibt. Gibt allbirds.de, allbirds.de oder im Store in Berlin gibt es den Allbirds Store seit neuestem. Denkt daran, wenn ihr die nächste Schuhe sucht, Allbirds. Und aber der Markt, wer verdient mit dem viel Geld? Also die Tiere werden ja jetzt gezüchtet und verkauft, das ist aber kein riesiges, gigantic Business, oder doch?
Tiere verkaufen weniger noch, wobei das auch teils mehr wird, speziell im Katzenbereich wird auch teilweise wirklich viel Geld ausgegeben. Richtig spannend ist es halt dann im Futterbereich oder im Bereich Tierärzte. Da wird viel Geld ausgegeben und auch Spielsachen für Hunde, Halsbänder. Also das ist schon ein gigantischer Markt.
Und das machen auch die Lebensmittelhersteller, also das machen auch die Futterhersteller?
Das machen in der Regel nicht die Futtermittelhersteller. Die konzentrieren sich wirklich darauf, das Futter zu machen. Und jeder Hersteller hat dann in der Regel 3-4 verschiedene Stufen vom Budget, Low-Budget-Brand bis hin zum Premium- und Super-Premium-Brand, wo es dann schon wirklich mal richtig teuer wird. Mhm. Und in Beispiel in Seattle, direkt am Amazon Campus, ich war voriges Jahr wieder mal drüben, gibt es am Amazon Campus ein Restaurant nur für Hunde. Da gibt es ein Mittagsmenü, das kostet $12 und da bekommt der Hund sein Essen. Also das ist jetzt gehört nicht Amazon, ist aber beim Amazon Campus, wo die ganzen Restaurants sind. Und da sieht man ein bisschen, wo das hingeht. Ob das krank ist oder nicht, das überlasse ich mal jedem selbst. Aber
sag mal, die Tiere, um die es für dich geht, sind im Wesentlichen Hunde und Katzen oder gibt es da noch andere Tiere? Vögel oder keine Ahnung?
Wir vermarkten es nur für Hunde und Katzen. Es gibt schon Leute, die es für verschiedene andere Tiere dort und da auch verwenden, auch für ganz exotische Sachen dort und da, aber am Ende des Tages.
Landwirtschaftlichen Bereich oder sowas, Kühe, keine Ahnung.
Kühe, wir haben ein Gerät, das etwas größer ist, wo der Akku bis zu 6 Wochen hält. Das kann man auch für Kühe oder so einsetzen.
Aber ist kein Fokusthema für euch?
Ist absolut kein Fokusthema. Hund und Katze, das ist Fokus für uns und der Markt ist gigantisch.
Okay, man kann sich das irgendwie, also bin da auch nicht zu Hause in dem Markt, aber es gibt ja, wenn man so drüber nachdenkt, auch eine ganze Reihe von anderen Firmen im Digitalbereich, sagen wir mal Zooplus, ist ja auch irgendwie eine durchaus erfolgreiche börsennotierte deutsche Firma, die wirklich sehr linear sich, glaube ich, entwickelt hat in den letzten Jahren, ganz erfolgreich ist mit Tierfutter, es gibt, glaube ich, ein paar andere, oder mit Tierhandel eigentlich, Händler, ja, es gibt da, glaube ich, ein, zwei US-Modelle in dem Bereich, und dann gibt es immer so diese, ich hatte mal jetzt in Erinnerung, Pets Daily oder andere so deutsche Venture Capital Funded Startups, die Tierfutter machen. Guckst du dir sowas auch an? Hast du eine Meinung zu?
Schauen wir uns schon prinzipiell an. Also Zooplus prinzipiell, glaube ich, auf der einen Seite eine große Erfolgsgeschichte, weil die haben jetzt, glaube ich, seit 1998, 99 jedes zweite Jahr den Umsatz verdoppelt. Sind jetzt irgendwo bei knapp 2 Milliarden.
Kann man das linear so dranlegen? Die gehen immer so sehr gleichmäßig hoch, sehr solide.
Ja, ich sage mal, in diesem Fall jetzt zweite Jahr verdoppelt, ist fast schon exponentiell, wenn man so will. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich mit extrem niedrigen Margen. Mhm. Da ist es schon sehr, sehr schwierig und die haben halt meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht in diesem Zeitraum. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es noch sehr wenig im Subscription-Bereich. Futter-Subscriptions oder so, da kommen jetzt immer mehr drauf, dass das ein spannendes Thema ist. Also wo die Leute erstens das Futter nicht mehr vom Haustiergeschäft heimtragen müssen. Das geht ja noch bei Zooplus oder Amazon, wo die Leute das online bestellen können und ein Abo dazu haben. Und was man schon sieht und wo die Bewegung hingeht, speziell in den USA, aber auch in UK, ist, hat es eine große Acquisition gegeben, wo es darum geht, von Tails.com, wo es darum geht, das Futter ist angepasst an meinen Hund. Ich habe einen Beagle, der ist 7 Jahre alt und der bekommt jetzt genau das Futter für den Beagle, der heißt Pauli, und der bekommt genau das richtige Futter. Und das kann sich aber jede Woche, jedes Monat ändern und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Ansatz, wo wir viel mit denen sprechen oder mit Unternehmen in diesem Bereich sprechen. Weil wir mit unseren Geräten Datenlieferant sein können für die. Wie viel hat sich das Tier bewegt? Wir wissen, das ist ein Beagle, wir wissen, wie schwer er ist, wie groß er ist, wie viel er sich bewegt und so weiter und so fort. Das heißt, wir können sehr gut daraus schließen, wie viel soll er essen und oder wie soll sein Futter angepasst sein, dass vielleicht im nächsten in der nächsten Futtermischung wieder andere Sachen beigemischt sind oder so.
Okay. Kann ja auch kein Mensch kontrollieren, ob das nun richtig oder falsch ist oder so. Ne? Also es wirkt ja, also es wirkt alles total schlüssig, aber als Besitzer des Hundes, als Herrchen, kann man ja jetzt auch nicht richtig nachprüfen, ob das jetzt.
So ist es. Also ich glaube, wenn das Ganze funktioniert, und ich glaube, dahin wird es durchaus gehen und geht es, glaube ich, auch schon, wenn man jetzt, wenn man sieht, was Tails.com und so weiter auch an Studien und so weiter macht, dass es schon spannend ist und die Leute schon sehen, wie es dem Tier besser geht oder wie das Tier einfach das Richtige bekommt, als wenn man nur den Sack kauft, wo Tierfutter draufsteht.
Aber man muss ja schon sagen, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, während du sprichst, es gibt schon eine Reihe von Menschen, die mit Tierprodukten sehr reich geworden sind. Hier der Kollege von Fressnapf, glaube ich, gibt es ja auch noch, ne? Oder mein Futterhaus, wie das alles so heißt, Futterhaus. Also so, da gibt es, glaube ich, einige.
Genau, also Fressnapf auf der anderen Seite, die sind natürlich sehr erfolgreich. Die haben online natürlich sehr verschlafen. Das, ich glaube, in Österreich gibt es den Fressnapf-Online-Store jetzt vielleicht seit 1-2 Jahren oder so, aber auch in Deutschland im Vergleich zu Zooplus quasi vernachlässigbar, wie viel die Online- versus Offline-Umsatz machen. Deren Big Bet ist immer noch der große Offline-Handel. Die haben, glaube ich, 1500 Stores und setzen da ganz stark drauf.
Aber sprecht ihr nicht mit denen, dass ihr da auch irgendwie in den Store rein? Also, du hast gerade erzählt, das macht euch, bringt nicht so viel, weil das schwer zu erklären ist, was ihr macht, aber eigentlich mit so einem Partner wäre doch eine super Distribution.
Genau, bisher haben wir das Ganze eher versucht nicht zu machen, vor allem weil das Produkt gewissermaßen erklärungsbedürftig ist und man muss ja daran denken, die Leute in einem Fressnapf oder in vergleichbaren Geschäften, die verkaufen in der Regel Hundefutter und Halsbänder. Das heißt, die sind nicht zwangsläufig sehr technisch versiert und wenn dann der Kunde kommt mit Fragen, wie funktioniert das mit dem Abo, wer kann mir das am Handy installieren und so weiter, dann wird das eher schwierig. Also das ist eher etwas, wo wir uns auch jetzt gerade aktiv Gedanken machen, wie können wir im Offline-Retail einen guten Point of Sale designen mit einem großen Bildschirm oder wie auch immer, dass das Produkt gut erklärt wird, dass der Kunde weiß, worum es geht. Und dass der Kunde nicht ein Produkt kauft, weil das wäre das Schlimmste für uns, wenn der Kunde ein Produkt kauft, das wir mit Verlust an den Retailer verkaufen, der Kunde kauft es und aktiviert es nicht, weil er draufkommt, dass es ein Abo gibt. Dann haben wir alle verloren in der Kette. Und genau das ist der Grund, warum wir das vermeiden wollen oder da einfach sehr, sehr gut dabei sein wollen.
Okay. Aber also Marketing ist für euch schon absolute Wertschöpfung. Und wenn der Kollege hat es mir gerade mal gezeigt, hier bei Google gibt es 150 Millionen Treffer auf das Keyword irgendwie GPS-Tracker. Also ich meine, da irgendwie rauszustechen, ist natürlich schon echt nicht so einfach.
GPS-Tracker im Allgemeinen, also wenn nicht Hund oder Katze dabei ist, da ist ja schon ganz, ganz dünn die Luft oder da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und auch im Haustierbereich ist natürlich der Wettbewerb groß und wir haben in unserer Situation mit dem Abo-Modell dahinter einen höheren Customer Lifetime Value. Das heißt, wir können uns durchaus erlauben, ein bisschen mehr zu bieten, als vielleicht die Hardware selbst kostet. Aber nichtsdestotrotz ist es auch dort keine billige Angelegenheit mehr.
Okay. Also, aber das heißt, wenn wir das zum Abschluss verstehen, für den bisherigen Stand war schon Google auch ein wichtiger Kanal, also oder Amazon, da die Suchschlitze zu dominieren, das war für euch schon auch entscheidend.
Absolut. Also das ist auf jeden Fall eine der Sachen, glaube ich, die wir sehr gut gemacht haben von Anfang an, speziell performanceorientiert Google zu machen. Wir sehen auch immer mehr den Shift Richtung Amazon, also auch unserem Marketing-Budget Shift Richtung Amazon, Amazon Marketing Services und so weiter. Leider sind da die Tools noch im Vergleich zu Google sehr undurchsichtig und es wird immer schwieriger, dort etwas zu machen und man weiß nicht, man zahlt eher in ein schwarzes Loch ein und weiß aber, wenn man es nicht macht, gehen die Sales zurück. Aber ja, das ist natürlich extrem wichtig
für uns. Aber habt ihr Agenturen, die das machen, oder macht das alles in-house?
Wir machen das alles in-house. Also wir haben zwar ein sehr kleines Marketing-Team, wir sind 5 Leute im Marketing momentan. Und dann haben wir ein kleines Sales-Team in-house, die quasi die B2B-Sales machen, die dann für ihre eigenen Marketplaces, also für Spanien, Frankreich, Italien und so weiter, auch die Amazon-Ads mitmachen.
Okay. Was machen die ganz anderen Leute? Viele Hardware-Entwickler?
Hardware-Firmware sind wir in der Größenordnung 6-7 Leute. Customer-Service sind wir ungefähr 15, weil wir das ja auch in mehr Sprachen abbilden müssen natürlich. Dann Backend, Frontend, Infrastructure, Services und so weiter. Das haben wir ungefähr 15, 20. Ein paar Mobile-Entwickler natürlich auch. Dann 3 Leute im HR. Dann haben wir Finance-Abteilung. Und was haben wir noch, dass ich niemanden übersehe? Natürlich Designer, Produktleute, quer durch die Bank, aber alle eigentlich im Digitalbereich. Und dann machen wir noch Operations und Lager, Warehousing, auch das machen wir alles selbst. Das heißt, wir holen die Produkte, wir lassen die Massen fertigen in Asien, holen die nach Österreich und von hier schicken wir es dann an die Endkunden, aber auch an unsere Großhändler. Und da haben wir auch 4-5 Leute im Operations.
Kann man mit sowas ein Unicorn bauen?
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nicht ausgeschlossen ist. Also ich glaube, speziell wenn es ein erfolgreiches Subscription-Modell ist, ich glaube, man braucht nur hochrechnen, wie groß wir jetzt sind, wie viele Hunde und Katzen es in Europa gibt. Ich rechne da nie, auch wenn wir nur 1% vom Markt oder so haben, sondern wenn man nur einmal drüber nachdenkt, Deutschland 25 Millionen Hunde und Katzen, das Produkt kostet 50 Euro, je nachdem, wenn es vielleicht mal ein Deal ist, nur 40 Euro. Das heißt, es ist schon mittlerweile sehr überschaubar. Aber die monatlichen, mit den monatlichen Abos, das wächst natürlich sehr, sehr spannend.
Das ist ja genau das, was alle gerade wollen, so ein Modell. Ne? Also das ist ja wirklich super sexy. Und man so kommt aus einer Ecke, die man nicht so im Blick hat. Also Haustiere haben die meisten in unserer Blase jetzt nicht so im Blick vielleicht. Aber es ist ein Riesenmarkt. Genau. Okay, verstehe ich sofort. Gibt es ja diese ganzen anderen Cases, wie gesagt, den Fressnapf und Co., die auch damit sehr viel Geld verdient haben.
Fressnapf ist ein Unicorn, ne? Wenn man so will.
Absolut, ja, absolut.
Und Zooplus ist
kein Unicorn, oder? Aber es ist auch relativ
wertvoll. Ja, die machen 2 Milliarden Umsatz. Also je nachdem, wie man es rechnet, ich kann es jetzt nicht sagen, wie die Marketkapitalisierung genau ist. Das weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, noch nicht im Milliardenbereich. Aber okay, aber trotzdem... warte mal, das gucken wir jetzt mal kurz nach. Das ist ja.
Aber prinzipiell gibt es schon sehr viele spannende Themen. Aber wenn man sich anschaut, es gibt nur 2 Unternehmen im Haustierbereich. Das eine ist Rover, wo man quasi den Hund, wenn man jemanden braucht, der mit dem Hund Gassi geht oder auf den Hund aufpasst oder der Dog-Sitting macht. Das ist ein Riesenbusiness. Die haben gerade mehrere 100 Millionen geraced. Und dann der Mitbewerber Wag.com, auch von Softbank, über 300 Millionen gerade geraced. Beide zu einer Milliardenbewertung. Also in dem Digital Pet Business, also im Hunde- und Katzen-Business im digitalen Bereich, ist schon sehr, sehr viel drinnen, sehr, sehr viel Bewegung drinnen, weil es einfach ganz lange liegen geblieben ist und sehr wenig digital war.
Jetzt bin ich hier gerade bei meiner App. Market Cap 785 Millionen.
Ja. Gut geraten.
Ja, gut geraten, ja, bin ich stolz. Gerade nachgeguckt, 785 Millionen Market Cap. Also noch kein Unicorn, aber... Sagen wir, wenn man ein etwas margenträchtigeres Modell hat, so wie ihr das habt, dann könnte man das ja schaffen.
Das wäre das große Ziel und wir werden auf jeden Fall ganz stark danach darauf hinarbeiten.
Dann werdet ihr dann das erste österreichische Unicorn?
Das wäre wahrscheinlich, wenn man es so richtig aus der Startup-Szene und so sieht.
Also es gibt ja viele Leute aus der Generation, die super erfolgreich sind, Benke und alle anderen, aber sagen wir so.
Als klassisches Startup glaube ich nicht, dass wirklich jemand ein Unicorn aus Österreich aus gemacht hat, soweit ich das weiß.
Wow, also ich wäre stolz, wenn wir den ersten hier im Podcast hätten, noch bevor er es geschafft hat und auf dem Weg dahin ist. Wir drücken dir die Daumen. Eine unglaubliche Geschichte. Und also wenn ich das so höre, ich höre ja viel. Das finde ich extrem überzeugend, was ihr da macht, auch wie du es so präsentierst und den Background, den ihr da habt. Also drücken die Daumen. Ich hoffe, du bleibst OMR noch eine Weile treu und vielleicht gibt es dann irgendwann, weiß ich nicht, zur Unicorn-Bewertung, zum IPO oder so, gibt es dann den nächsten Podcast.
Beim IPO werden wir mit dir als erstes einen Podcast machen. Super, dankeschön.
Alles klar. Michael, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Viel Spaß morgen auf dem Haustierkongress.
Das werde ich sicher haben.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bevor dieser Podcast vorbei ist, noch kurz ein Hinweis in eigener Sache und zwar auf unser Legal Update einmal im Jahr, eigentlich viel zu wenig, rufen wir die Leute zusammen, die sich auskennen mit den Themen, die sich im Internet und im rechtlichen Bereich des Internets verändert haben und ändert sich immer echt viel und sehr dynamisch, rund um natürlich DSGVO, Datenschutz, Arbeitsunternehmensrecht, E-Commerce-Fragestellungen, natürlich Targeting-Fragestellungen. Was kommt da auf uns zu in diesem ganzen Bereich? Da fragen sich doch wirklich viele, viele Leute, wie sie sich da positionieren sollen, worauf sie sich vorbereiten sollen. Und wir versuchen da zu helfen am 28. Oktober im Site Hotel in Hamburg. Tickets gibt es für 199 Euro auf omr.com/legalupdate. Wir machen das übrigens gemeinsam mit den Kollegen von CMS, also einer Anwaltskanzlei. Wir machen das auch gemeinsam mit Otto, mit Blackboat, mit Fink3, also vielen Experten, die tagtäglich in diesen Themen drinstecken, die alle versuchen dann, euch gegebenenfalls dort vorzubereiten, kundig zu machen und irgendwie zu helfen.